Ich möchte zu Beginn dieser Predigt unseren Predigttext vorlesen und den finden wir in Römer 3, 21 bis 26. Dort lesen wir in Gottes heiligem Wort: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Es gibt eine Sache, die uns alle hier in diesem Raum verbindet. Ich denke, es gibt einige Sachen, die uns alle verbinden. Aber eine von diesen Sachen ist, dass wir alle hier auf der linken Seite unserer Brust ein Herz tragen. Und bei jedem von uns schlägt dieses Herz. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir lebendig sind. Das Herz ist überlebenswichtig für jeden von uns. Ohne diesen Herzschlag gäbe es kein Leben. Die Aufgabe von dem Herz ist zweiteilig. Einerseits holt sie immer wieder das Blut aus dem Körper in das Herz hinein und pumpt es zugleich aber auch immer wieder hinaus, um den Körper, den ganzen Körper mit Sauerstoff zu versorgen und so den Körper am Leben zu erhalten. Ohne Herz ist der Mensch also nicht mehr als ein regloser, unlebendiger, toter Körper. Und in der Bibel sehen wir, dass es auch ein Herz des Glaubens gibt. Ein Herz, das unser geistliches Leben erhält und nährt. Ein Herz, welches den Sauerstoff der Gnade in jede Zelle unseres geistlichen Lebens pumpt. Jeden Moment. Und diesem Herz begegnen wir heute in Römer 3, 21 bis 26. Vor 500 Jahren schrieb Luther, dass diese Verse hier, die wir gerade gelesen haben, das Herz und die zentrale Botschaft des Briefes, also des Römerbriefes, und aber der ganzen Bibel sind. Aber in welcher Form sind sie das Herz? Diese Verse sind es nicht in Form eines Organs, so wie wir es vorher beschrieben haben, sondern in Form einer guten Nachricht, einer guten, frohen Botschaft. Und bevor uns dieser Botschaft noch genauer widmen und wir diesen Text auslegen und anwenden auf unser Leben, möchte ich noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Möglichkeit, heute Abend zusammenzukommen und um dein Wort zu lesen und zu studieren. Herr, wir wissen, dass wir nicht empfänglich sind für diese Wahrheiten, die du offenbart hast, wenn nicht du es bist, der in unseren Herzen wirkt, der in unseren Gedanken wirkt, Herr, der uns öffnet für deine Wahrheiten. Und deshalb wollen wir dich bitten, dass du diese Predigt heute Abend gebrauchst, um zu uns zu sprechen, Herr, um deine Gnade groß zu machen in unserem Leben, um uns mehr und mehr verstehen zu lassen, Herr, wie wir gerettet worden sind und wie wir gerecht vor dir stehen können. Wir wollen dich bitten, lass uns erkennen, wie diese Botschaft, diese 6 Verse, das Herz des Glaubens sind, unseres Glaubens, Herr, an dich. Amen. Wie also kommt Luther auf diese Aussage, dass diese Verse das Herz des Briefes, aber ja, eigentlich der ganzen biblischen Botschaft sind? Wie kann es sein, dass diese Verse die zentrale Stelle einnehmen? Wie kommt er da drauf? Und die Antwort auf diese Frage sehen wir eigentlich erst dann, wenn wir das ganze große Bild vor Augen haben. Das große Bild, die Heilsgeschichte Gottes, die er in seiner Bibel, in der Bibel, dem heiligen Wort Gottes, uns offenbart hat. Und wir lesen in der Bibel am Anfang von der Schöpfung: Gott schuf die Welt in 6 Tagen und am 6. Tag schuf er den Menschen als sein Ebenbild. Der Mensch, du und ich, sind dafür gemacht, dass wir Gott widerspiegeln sollten auf dieser Welt. Durch das, wie wir leben und durch das, was wir tun auf dieser Erde. Dafür sind wir gemacht, zu seiner Ehre zu leben. Dafür wurde jeder einzelne Mensch gemacht. Und in diesem Leben wurde den ersten Menschen alles gegeben, was sie brauchten, um dieses Leben auszuführen. Es war ihnen nicht schwer, es war ihnen ein leichtes. Und Gott gab dem Menschen ein Gebot, ein einziges Gebot, an dem sichtbar werden sollte, ob sie ihm vertrauen und sie ihm unterordnen. Aber die ersten Menschen haben dieses Gebot gebrochen. Sie haben gezeigt, sie vertrauen Gott nicht. Sie haben die Schöpfungsordnung umgekehrt und Sünde ist in diese Welt gekommen, in das Leben der Menschen. Der Mensch wurde aus der Gegenwart Gottes verbannt infolgedessen. Denn obwohl der Mensch Gottes Wort gebrochen hat, stand Gott zu seinem Wort. Er hat gerechtes Gericht geführt. Er hat den ersten Menschen gesagt, ihr könnt nicht mehr in dieser Gegenwart leben, in meiner Gegenwart. Mit der Sünde in eurem Leben, mit diesem Misstrauen, müsst ihr aus meiner Gegenwart verschwinden. Die Gerechtigkeit, die es braucht, um in meiner Gegenwart zu leben, die habt ihr nicht mehr. Ihr müsst gehen. Der erste Mensch war schuldig vor Gott. Die ersten Menschen waren schuldig vor Gott. Und Paulus zeigt uns im Römerbrief, nicht nur die ersten Menschen waren es, auch wir sind es. Jeder einzelne von uns, der hier heute sitzt. In Römer 1 bis 3, genauer gesagt Römer 1, 18 bis 3, 20, also den letzten Vers vor dieser Stelle hier, beschreibt Paulus, wie jeder einzelne Mensch vor Gott schuldig ist, weil er sein gutes Gesetz bricht, weil er an seinem Leben zeigt, dass er Gott nicht ehren möchte, nicht ehren will. Wir haben in diesen letzten Wochen, letzten Monaten gesehen, wie verdorben der Mensch ist. Wir haben gesehen, dass der Mensch ein Herzensproblem hat. Und das Wichtige ist, was wir begreifen müssen, ist, dass wir nicht einfach nur über die Menschen reden, sondern dass wir begreifen, diese ersten drei Kapitel des Römerbriefes sind auch Botschaften an uns. Wir müssen verstehen, dass wir selber solche Menschen sind. Wenn wir selbst nicht von diesen ersten drei Kapiteln überwältigt sind, dann werden wir nicht verstehen, warum diese nächsten Verse wunderbar sind. Ganz ehrlich, wenn wir die ersten drei Kapitel nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, was für ein Urteil über uns gesprochen steht, dann begreifen wir nicht die Schönheit dieser nächsten Verse. Und wir sagen es so schnell, aber so oft gehen wir über diese Wahrheit hinweg. Überall, wo ich mich hinwende, müssen wir eigentlich unsere Schuld, unser Verderben sehen. Wenn wir auf unsere schlechten Taten ansehen, dann sehen wir, wie sie voller Selbstsucht und Rebellion sind. Und selbst dann, wenn wir uns zu unseren guten Taten wenden, dann sollten wir sehen, dass wir voller Stolz, Konkurrenzdenken und Eifersucht sind. Das ist das, was Paulus uns vor Augen führt in Römer 1 bis 3. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir, warum die folgenden Verse das Herz des Glaubens sind, warum sie unseren Glauben als Christen ausmachen und so zentral sind. Wir lesen den ersten Vers, Römer 3, 21. Ich habe diesen Punkt überschrieben mit die Lösung, Gottes Gerechtigkeit. Und wir lesen dort noch einmal kurz. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. In Römer 1 bis 3 haben wir nicht nur gesehen, dass der Mensch schuldig ist, sondern dass es dieses gute Gesetz Gottes gibt, gegeben im Alten Testament dem Volk Israel, das zeigen sollte, der Mensch kann auch keinen Weg zu Gott erarbeiten. Er kann nicht zu Gott sich den Weg hinaufarbeiten und sich dadurch vor Gott stellen und sagen, hier, ich bin gut genug für dich. Nein, in Römer 3 haben wir letzte Woche gehört, wurde das Gesetz beschrieben von Paulus als das, was zeigen sollte, der Mensch hat keine Chance. Aber jetzt hier in Vers 21 beschreibt Paulus, wie es möglich ist, dass der Mensch trotzdem mit Gott versöhnt werden kann. Darum geht es in der ganzen Bibel, in der ganzen Botschaft der Bibel. Es fängt nicht nur bei Sünde an, sondern es hört bei Erlösung auf. Und hier wird erklärt, wie es möglich ist. Also ohne Zutun des Gesetzes, also ohne dass das Gesetz eine Rolle spielt im Leben des Menschen, und zwar in Bezug auf die Erlösung, kommt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, also sie wird offenbart. Diese Gerechtigkeit ist ein geschichtliches Ereignis, das sich erfüllt hat in Jesus Christus, der Person Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, der auf die Welt kam und an dessen Leben sichtbar geworden ist, was es bedeutet, Gottes Maßstäben gerecht zu leben. Sein Leben brachte die Gerechtigkeit Gottes auf diese Erde. Und wir sehen, dass es nicht einfach nur ein Notfallplan war, den sich Gott ausgedacht hat im Alten Testament, nachdem er gemerkt hat, die Menschen packen es einfach nicht mit dem Gesetz. Er hat sich nicht einfach gedacht, ja, okay, mal schauen, ob ein Volk es hinbekommt. Wir testen es jetzt einfach mal. Hier, wir haben hier ein Volk befreit und jetzt geben wir ihnen die Gesetze und mal schauen, was sie machen. Oh ja, sie haben es anscheinend nicht geschafft. Dann brauchen wir einen anderen Weg. Nee, so lief es nicht. Wir lesen hier auch in Vers 21, dass dieser Weg, diese Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus bereits im Alten Testament angekündigt wurde. Das Gesetz hat eine Rolle gespielt. Und im Alten Testament sehen wir bereits im Gesetz und in den Propheten offenbart, dass die Gerechtigkeit Gottes auf einem anderen Weg kommen sollte. Und so lesen wir weiter in Vers 22, in dem Paulus mehr beschreibt, in Vers 22 bis 24, von welcher Gerechtigkeit Gottes er spricht. Wir lesen dort: Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wofür also hat sich die Gerechtigkeit Gottes in Christus offenbart? Damit sie jedem gegeben werden kann, der auf Jesus Christus sein Vertrauen setzt, der an Jesus Christus glaubt. Wir lesen hier davon, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, durch den Glauben allein zugestanden wird. Nicht das Halten des Gesetzes, was an sich gut ist, ist der Weg zu Gott und zu dem richtigen Verhältnis zu Gott, zu der richtigen Beziehung zu Gott, sondern der Glaube an Jesus Christus allein ermöglicht die Gerechtigkeit, die notwendig ist, um vor Gott zu stehen. Jesus ist der sichere Hafen, in dem wir wissen, dass wir von Gott angenommen sind, wo wir sicher sind, nirgendwo sonst. Durch diese Gerechtigkeit gewinnen wir in gewisser Weise wieder, was die ersten Menschen verloren haben. Adam und Eva, was sie verloren haben, und zwar die Beziehung zu Gott. Dieses Wiedergewinnen der Gerechtigkeit durch den Glauben ermöglicht es uns, etwas Unmögliches zu bekommen, die Beziehung zu einem heiligen und gerechten Gott, in dessen Gegenwart das Leben die Fülle ist. Und es wird denen verheißen, die an Jesus Christus glauben und ihr Vertrauen setzen. Das ist der Weg Gottes, um dich als Menschen mit ihm zu versöhnen. Hierin offenbart sich sein Weg der Gerechtigkeit, der es ermöglicht, dass du und Gott Gemeinschaft haben können. Davon schreibt Paulus hier. Erst sagt er, nein, es geht nicht auf diesem Weg, ihr habt es nicht verdient, ihr schafft es nicht. Um dann sagen zu können, hier ist Gottes Weg und es ist der einzige Weg. Und er verlangt nur den Glauben und das Vertrauen an seinen Sohn. Doch Paulus will eine Sache dabei ganz deutlich machen. Diese Gerechtigkeit ist völlig unverdient und ein Geschenk. Er springt noch einmal zurück, um das deutlich zu machen, und zwar lesen wir davon in Vers 23, in 22b und 23. Er schreibt, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Eineinhalb Verse, die genau das aufgreifen, was wir sowohl in Römer 3, 10 bis 19 gesehen haben, als auch in der ganzen Heilsgeschichte. Dass es den Menschen nicht möglich ist, vor Gott zu bestehen, weil er Sünder ist und die Ehre verloren hat, die ihm eigentlich mal zugedacht war. Und dadurch unterstreicht Paulus, es ist nicht ein Glaubenswerk, was wir jetzt tun. Du verdienst dir jetzt nicht auf eine neue Art und Weise die Gunst Gottes. In manchen christlichen Kreisen ist es die Vorstellung, dass man sagt, hey, mega genial, im Alten Testament gab es so viele Gebote, die musste man alle halten. Boah, und im Neuen Testament muss man nur noch glauben. Es ist nur noch ein Werk. Ist es nicht Gnade? Aber diese Vorstellung ist falsch. Und es macht Paulus hier deutlich, indem er sagt, ohne Verdienst wird es dem Gläubigen zugerechnet, zugegeben. ihm einfach nur geschenkt. Es ist die Definition von einem Geschenk. In Vers 24 erweitert er das, indem er schreibt: Und diese Sünder werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wir sind nun in Vers 24 und hier sollten wir eine Sache berücksichtigen. Luther übersetzt hier gerecht machen. Also wir sehen hier in Vers 24, und diese Sünder werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Wir sehen hier bereits, was wir angesprochen haben soeben. Aber es ist ein bisschen ungünstig übersetzt hier, was Luther damals gemacht hat. Er hat geschrieben, werden gerecht gemacht. Warum ist es ungünstig? Weil es diesen Gedanken vermittelt von, durch den Glauben wird der Mensch bereits vollkommen anders. Sein Zustand verändert sich, sein Wesen verändert sich von jetzt auf gleich. Aber das ist nicht das, was Paulus hier sagen möchte. Es ist viel besser übersetzt, wenn er schreiben würde, und der Mensch und die Sünder werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, werden erklärt, gerecht erklärt aus seiner Gnade. Der Begriff, den er nämlich hier benutzt, ist ein gerichtlicher Begriff, der damals schon in Gerichten verwendet wurde und der benutzt wurde, um zu beschreiben, dass eine Person freigesprochen wurde. Das heißt, was hier passiert ist, durch den Glauben wird der Sünder gerecht erklärt. Das heißt, vor Gott ist dieser Sünder nicht mehr schuldig. Für diesen Vorgang gibt es einen sehr populären Begriff, und zwar den der Rechtfertigung. Ich weiß nicht, ob ihr das bereits wusstet, aber wenn ihr diesen Begriff oft gehört habt, einfach nur verwendet, dann wisst ihr jetzt, was damit verbunden ist. Die Rechtfertigung bedeutet, dass Gott den Sünder gerecht erklärt, für gerecht erklärt. Er spricht dem Sünder etwas zu, was er nicht verdient hat. Und das ist die Wahrheit, das ist das Herz, von dem wir in der Einleitung gesprochen haben. Das ist die Grundlage des christlichen Lebens. Letztes Jahr habe ich eine Diskussion mit meinem großen Bruder gehabt und wir haben darüber gesprochen, ja, was macht es denn im Kern aus, Christ zu sein? Und es ist interessant, so oft ist die Vorstellung von Christsein damit verbunden, dass man etwas Bestimmtes tut. Die Definition eines Christen ist es, dass du besser bist, dass du besser handelst. Und dabei zeigt uns Paulus hier, das Herz des Glaubens ist die Rechtfertigung allein aus Gnade. Der Glaube ist die Grundlage, der Kern unseres Glaubens. Das macht uns aus. Gottes gerechter Spruch über unser Leben, dass er sagt, du bist gerecht in meinen Augen, das definiert uns als Christen. Das ist das Zentrum unseres Lebens, um das dreht sich alles andere und auch die Veränderung in unserem Leben ganz praktisch. Die Versuchung ist also immer sehr groß. Das Gespräch mit meinem Bruder zeigt es, dass wir als Christen immer wieder denken, ja, okay, mein Glaube, das muss sich ja irgendwie in Werken zeigen. Und dann kommen wir, die nächste Brücke ist dann, okay, mein Glaube sind meine Werke. Und dann muss ich halt Werke tun, um zu beweisen, dass ich Christ bin. Und ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt, aber mir kommt es bekannt vor. So oft kriegt der Teufel dort einen Fuß rein, in diesen Gedankengang, dass er sagt, hey du tust nicht genug. Wie sollte Gott dich annehmen? Und Paulus antwortet hier, aufgrund von Jesus Christus Erlösungswerk, allein durch Glauben. Wie aber kann es gerecht sein? Wir reden die ganze Zeit von Gerechtigkeit. Und dann haben wir hier anscheinend einen Gott, der richtet und einen schuldigen Menschen freispricht. Wenn das in unserer Gesellschaft passieren würde, jemand wird verklagt aufgrund von Mord, angeklagt, da dann würden wir aufschreien, weil diese Ungerechtigkeit zum Himmel ruft und schreit. Und Paulus ist sich dessen bewusst und er erklärt weiter, warum es gerecht ist, dass Gott einen Sünder gerecht für gerecht erklärt. Wir lesen in den Versen 25 bis 26 von der gerechten Gerechtigkeit Gottes. Den, also Jesus Christus, hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Der Freispruch des Sünders von dem gerechten Gericht gründet auf diesem Sühnewerk, was Paulus in Vers 25 beschreibt, den Gott hingestellt hat als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Im Alten Testament hat das Volk Israel ein Opfersystem von Gott vorgeschrieben bekommen, bei dem sie für alle Schuld, die sie begingen, für alle Sünden, bestimmte Opferriten einhalten sollten. Und einmal im Jahr, das ist in 3. Mose 16 beschrieben, gab es den Versöhnungstag, den Yom Kippur. Und bei diesem Versöhnungstag wurde ein Lamm geschlachtet, um zu zeigen, dass all die Sünden, die über das ganze Jahr hinweg immer wieder auf diese Bundeslade, an diesen Altar getragen worden sind, dass das gereinigt werden sollte. Es wurde einmal im Jahr gezeigt, hier an diesem Sühneort wird alle Schuld weggewischt. Und wir lesen im Hebräerbrief, dass es ein Hinweis darauf war, was Jesus tun würde für sein Volk, für das viel größere Opfer. Er hat sein Leben gegeben als Sühne, er hat sein Blut vergossen, hiervon lesen wir, damit die, die an ihn glauben, von Gott gerecht gesprochen werden können. Denn Gott hat unsere Schuld auf Jesus gelegt, dort am Kreuz, und er ist für uns gestorben. Seinen Zorn über Unrecht und Sünde hat er auf Jesus gelegt am Kreuz, damit wir vor Gott gerecht sein können, damit er uns gerecht erklären kann. Hier in diesem Argument geht es in ein bisschen eine andere Richtung, weil damals sich die Juden und Heiden gefragt haben, wie kann es sein, dass die Leute im Alten Testament auch durch Glauben gerecht gesprochen worden sind oder gerecht erklärt worden sind, aber Jesus noch gar nicht da war? Wie konnte Gott Geduld haben mit diesen Leuten? Sie haben doch gesündigt. Wie konnte er aber ihnen Gnade schenken? Daraus geht ja die Frage hervor, woher diese Geduld? Hiervon schreibt er nämlich auch in Vers 26. Und Paulus erklärt ihnen, es ist, weil Gott vor Augen hatte, was Jesus tun würde für die Gläubigen, für diejenigen, die seinen Verheißungen vertrauen. Ich möchte nun zum Schluss meinen Predigtitel nennen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass man am Ende seinen Predigtitel nennt. Aber ich will die Predigt nennen, die vollkommen unverdiente Gerechtigkeit. Die vollkommen unverdiente Gerechtigkeit. Und wie ich auf diesen Titel komme, das wisst ihr jetzt hoffentlich. Aber ich möchte diese Aussage nochmal illustrieren und veranschaulichen an einer biblischen Geschichte im Neuen Testament. Es gibt ein Bild im Neuen Testament, das zum Ausdruck bringt, wie unglaublich diese Botschaft der Gnade hier in diesen Versen ist. Vielleicht wird es euch wundern, aber es geht um die Geschichte von Barabbas. Wir lesen von Barabbas in den Evangelien eine Randerscheinung eigentlich, eine Person, die nur einmal erwähnt wird. Und zwar in einem Kontext, in dem Jesus selbst verurteilt wird, selbst vor Gericht gestellt wird. Und wir lesen von diesem Barabbas, einem Kriminellen, einem Aufrührer, der das Volk aufgehetzt hat gegen die Römer, der möglicherweise auch gemordet hat, denn er war im Gefängnis, um gekreuzigt zu werden. Was er getan hat, war nicht einfach belanglos. Er war zu Recht in diesem Gefängnis eingesperrt. Er saß dort und hat auf seine Hinrichtung gewartet, während Jesus der Prozess gemacht wurde. Er wusste genau, warum er dort saß. Er wusste, dass sein Urteil gerecht war. Und jetzt stellt euch mal vor, wie er dort wartete. Er wartete dort einfach nur auf seinen Tod, auf seine Hinrichtung. Er wusste, warum er dort war. Doch plötzlich geht die Tür auf. Ein Wächter kommt herein und sagt: Barabbas, Barabbas, steh auf, du darfst gehen. Stell dir das mal vor, diese Szene. Du darfst gehen. Warum? Warum darf ich gehen? Du bist frei, weil an deiner Stelle ein anderer verurteilt wurde. Du aber darfst gehen. Barabbas genoss ab diesem Zeitpunkt die Freiheit, die eigentlich Jesus verdiente. Er genoss das Leben, das Jesus verlor. Er, der völlig zu Recht sterben sollte. Und das ist eine perfekte Illustration, Veranschaulichung dessen, was wir in Römer 1 bis 3 und dann hier in Römer 3, 21 bis 26 sehen. Auf ähnliche Weise stellt Paulus uns, jeden Einzelnen von uns, als verdammungswürdig dar, als Menschen, die Gottes ewiges Gericht verdienen. In Römer 1 bis 3 erklärt er, warum wir in diesem Verlies sitzen sollten und auf unseren Tod warten sollten. Doch hier in Römer 3, 21 bis 26 kommt die gute Nachricht. Und zwar, dass allein durch den Glauben wir gerettet sind und Freiheit erlangen, die wir nicht verdient haben. Und wenn du heute hier bist und das erste Mal diese Botschaft hörst, dann bitte ich dich, vertrau dich Jesus an, glaub an ihn. Wenn du an ihn glaubst, dann kannst du gewiss sein, Gott legt deine Schuld, deine Sünden auf ihn. Und du bist in Gottes Augen gerecht, für gerecht erklärt. Und wenn ihr aber heute da seid und es einmal mehr diese Botschaft gehört habt, dann freut euch daran. Freut euch daran. Versteht, was Römer 1 bis 3 sagt und dann versteht, was diese Verse hier sagen. Freut euch darüber und erkennt, das ist die Grundlage, das Herz eures Glaubens. Diese Botschaft ist lebensverändernd. Genauso wie Barabbas sehr wahrscheinlich, ich vermute es, kein unverändertes Leben geführt hat nach seiner Freilassung. Ich möchte am Schluss noch beten, dass wir diese Wahrheit tief begreifen und verstehen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Römerbrief. Und dafür, dass du so deutlich durch diesen Brief zu uns sprichst. Dass du aufdeckst, Herr, was im Dunkeln ist. Dass du uns aufzeigst, wir, jeder einzelne von uns, ist sündig und hat dein Gericht verdient, hat den ewigen Tod verdient, die ewige Trennung von dir, Herr. Aber zugleich, Herr, dass du uns dadurch aufzeigst, dass wir durch den Glauben an deinen Sohn, im Vertrauen auf deinen Sohn, vor dir gerecht stehen dürfen. In dem Wissen, Herr, dass du unsere Schuld nicht nachträgst. Herr, wir bitten dich, dass du diese Wahrheit tief in unsere Herzen prägst und dass diese Wahrheit unsere Leben verändert. Wir bitten dich um Vergebung dort, wo wir diese Botschaft gleichgültig empfangen haben. Und bitten dich, Herr, dass du Schritt für Schritt mit uns gehst und diese Herzensbotschaft in uns schlagen lässt, Herr, sodass sie uns belebt. Und uns dir zur Ehre leben lässt, Herr. Amen.